Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Wer nicht neugierig ist, erfährt nichts. Ist ein wunderschönes Zitat, was ich finde, was wunderbar zum Thema Marktforschung passt. Und zwar, wie sieht Marktforschung heute aus? Und vor allem auch, was kannst du als Marketer aus der Marktforschung lernen? Das erfährst du jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und bei mir im virtuellen Podcast-Studio sitzt jetzt die Luise Leitsch. Sie ist Director Research bei unserem Partner Apinio. So, liebe Luise, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo Robin, freut mich hier zu sein.
Ja, wunderbar. So. Wir reden darüber, wie wir mehr erfahren von den Menschen. Das heißt, wir sind neugierig, wir wollen mehr wissen, damit wir anschließend besseres Marketing machen können. So, da bin ich bei dir, glaube ich, an der richtigen Adresse, oder?
Absolut, absolut. Also das ist auch ja die Kommission von Apinio, alle Unternehmen zu enablen, bessere Entscheidungen zu treffen, unter anderem auch im Marketing.
Sehr gut. So, Apinio, viele werden es vielleicht schon kennen, mal vom Namen gehört. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mit Kunden über die Möglichkeiten spreche, die haben euren Namen schon gehört, können euch nicht genau verorten oder wissen, was ihr genau macht. Vor allem auch, was unterscheidet euch von der klassischen Marktforschung, wie man sie sonst vielleicht irgendwie auch noch früher aus dem Studium kennt. Mach mal den kurzen Elevator-Pitch.
Ja, sehr gerne. Also ich tippe mal, wenn die meisten Leute Marktforschung hören, das Wort ist irgendwie schon so unsexy, ne? Dann denke ich oftmals an sowas sehr Langsames, Unagiles, Verstaubtes. An die Marktforscher, die gerade zuhören, es tut mir leid, aber das kommt oftmals auf. Ich muss mir das ja selber oft anhören. Und das kommt einfach aus der Historie, dass es eine relativ alte Branche ist, wo es sehr viele monströse Institute gibt, die das alles sehr gewissenhaft, aber auch sehr, sehr langsam und sehr unagil machen. Und natürlich in den letzten 10 Jahren, jetzt durch AI noch mehr, ist dieser riesige Drang nach mehr Effizienz und nach mehr Speed. Aber dann hast du natürlich schnell dieses Quick and Dirty. Also man macht mal so schnell was und hat so eine grobe Idee, aber keinen guten Insight. Und wir bei Apinio sind eigentlich auf 2 Säulen gebaut. Auf der einen Seite sind wir ganz stark in Tech und AI-Element und SaaS. Das heißt, wir haben ein riesiges Tech-Layer, damit einfach alles effizient ist. Wir haben aber auch eine riesige inhaltliche Expertise in der Marktforschung. Also mein Team alleine sind schon fast 100 MarktforscherInnen, die wirklich Ahnung vom Business haben. Und da sind wir total auf Effektivität getrimmt. Also in a nutshell ist Apinio Marktforschung quick but not dirty und effektiv. Das sind so die beiden Säulen, auf denen wir gebaut sind.
Aber die Zahlen, die du gerade genannt hast, also Thema riesig und groß und sowas, also wenige seid ihr jetzt auch nicht. Wie lange gibt es Apinio eigentlich schon?
Apinio gibt es seit 10 Jahren, gegründet hier in Hamburg, aber mittlerweile fast 300 Mitarbeitende über ganz Europa hinweg, in den USA, in LATAM, also mittlerweile tatsächlich eine globale Firma.
Okay, also kein kleines Startup mehr.
Nee, da sind wir raus. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall Scale-Up, ist jetzt der Modus.
Ja, sehr schön. So, wenn ich jetzt sagen will, ich möchte meine Strategie verbessern und ich möchte bessere Entscheidungen treffen. Wie kann ich das ganze Thema Marktforschung, wir machen es jetzt mal anbieteragnostisch, das heißt, wenn ich ein klassisches Institut nehme oder Apinio, mir ist das total egal, ich will als Marketer nur gute Insights haben, mit denen ich arbeiten kann. Genau. An welcher Stelle setze ich am besten an?
Das ist eine super gute Frage. Ich finde, es gibt für mich da 2 Flughöhen. Es gibt einmal die Metaebene, wo du wirklich sehr strategische Grundlagenarbeit machst. Das sind dann auch meistens Projekte, die können dann schon mal ein bisschen länger dauern, die sind auch sehr, sehr intensiv. Und das sind 2 Themenblöcke. Das ist einmal das Thema Marke oder auch Brand Health, alles darum so, wo steht eigentlich meine Marke im Vergleich zum Wettbewerb in unterschiedlichen Märkten und welche Hebel haben wir eigentlich, um noch zu wachsen? Das ist dieses ganze Thema, how brands grow, wie kann man das messen? Und das andere Thema ist dann natürlich immer der Kunde und die Kundin zu verstehen, wer ist eigentlich meine Zielgruppe und jetzt nicht nur, ich verkaufe primär an junge Frauen oder ich verkaufe primär an alte Männer, sondern schon noch etwas tiefer. Ne? Also das sind so 2 strategische Marktforschungsthemen, die meiner Meinung nach eigentlich jedes Unternehmen sich anschauen muss. Also Marke verstehen, Zielgruppe verstehen. Und dann im Day-to-Day musst du natürlich die Sachen, die du dann erarbeitest, validieren. Also wenn wir jetzt eher im Produkt- und Innovation-Bereich arbeiten, müssen wir unsere Ideen und Konzepte gegen diese Insights validieren. Also passt das zur Zielgruppe? Passt das zur strategischen Ausrichtung der Marke? Und im Marketing genauso. Ne? Also wenn du dann Werbemittel erarbeitest oder Kampagnenplattformen, musst du wieder gucken, passt das überhaupt zu unserer Zielgruppe und passt das zu der Positionierung der Brand? Und so hast du halt einmal die hohe strategische Flughöhe und dann das kleine, schnelle, agile im Day-to-Day, wo du wirklich innerhalb von einem Tag Sachen validierst und die Insights bekommst.
Okay, in einem Tag validieren klingt schon mal irgendwie ganz sexy, weil ich meine, das kann ich ja ansonsten so über AB-Tests irgendwie eigentlich nur rausfinden, relativ schnell die Insights bekommen. Das heißt, kann ich dann bei euch auch im Prinzip machen, bevor ich irgendwie eine Kampagne online stelle, kann ich im Prinzip Pre-Tests in sehr schneller Iteration dann auch machen.
Ganz genau. Also alle diese Sachen wie Pre-Testing von Ad-Visuals, von Spots oder sogar schon von der ersten Idee, kann auch einfach nur ein Storyboard sein. Das kannst du dann super leicht in diesem agilen, iterativen abwickeln. Und da ist dann zum Beispiel sehr wichtig, dass es halt schnell geht, weil du kannst ja nicht 3 Wochen auf so ein Insight warten. Am besten weißt du, morgen gehe ich eher mit Option A oder Option B. Und klar, du hast schon genannt, AB-Tests direkt im Feld sind super, aber das kannst du natürlich nicht machen bei einer Autoform-Werbung, das kannst du nicht machen bei einer Fernsehwerbung, was willst du da AB-Testen? Gerade da ist es natürlich absolut wichtig, dass wir das einmal durch eine Marfo pre-testen.
Okay, also das heißt, insbesondere bei Maßnahmen, wo ich nicht genau diese, sagen wir mal, Live-Tests machen kann, also bei SEA, Social Ads etc., da brauche ich euch nicht quasi, so können wir ganz platt sagen, aber wenn ich halt out of home, keine Ahnung, mein Messestand oder TV.
Messestand, genau, Point-of-Sales-Materialien, wenn du da so einen Aussteller hast oder irgendwas am Regal, da hast du ja sonst keine Insights. Oder natürlich auch, wenn du beim Thema Verpackungsdesign bist, da steht dann irgendwann im Regal, das kannst du auch nicht so gut AB-testen, wohingegen du eine Website, die ja die Verpackung eines digitalen Produktes ist, schon AB-testen kannst. Und auch bei Social, ich stimme dir zu, da ist der Need vielleicht weniger hoch, weil du im Feld AB-testen kannst. Trotzdem kann es auch da mal interessant sein, wirklich zu verstehen, wie resonieren verschiedene Routen oder verschiedene Optionen mit verschiedenen Zielgruppen. Weil was natürlich ein Instagram für dich macht, ein Facebook für dich macht, ist eher lokale Optimierung. Du schmeißt die Ad rein und dann wird die optimiert im Lokalen. Aber vielleicht hätten wir was ganz, ganz anderes reinschmeißen müssen und hätten einen viel größeren Impact am Schluss. Also auch da kann es schon einen Wert haben.
So, dann lass uns mal zum großen Aufschlag gehen. Diese kleine Validierung gucken wir uns dann gleich mal im Detail an. Also nehmen wir mal an, bin bestehend auf dem deutschen Markt, bin da super erfolgreich und will jetzt ein neues Produkt einführen. Eine neue Produktkategorie, vielleicht mit einer bisschen anderen Zielgruppe, beziehungsweise ich weiß nicht, ob das vielleicht von meiner Zielgruppe so ein bisschen abweicht. Also das heißt, ne, Produkt ändert sich oder Dienstleistung ändert sich. Ich glaube, ich kenne die Zielgruppe, vielleicht habe ich Zugang zur Zielgruppe, will aber nicht einfach nach meinem Bauchgefühl auf den Markt das Produkt mal raufschmeißen und gucken, was passiert, sondern ich will es validieren. Wie ist da der Prozess? Also ich gehe auf euch zu und sage, das ist meine Idee. Ich würde gerne jetzt Insights haben, bevor ich da irgendwie Geld im Markt verbrenne. Was macht ihr dann als nächstes?
Ja, sehr gute Frage, Robin. Eigentlich 2 Sachen. Also wenn schon relativ klar ist, dass der Markt ein Need für dieses neue Produkt hat, also da steht schon irgendeine Form von Insight hinter. Wir brauchen irgendwo eine Line-Extension, wir brauchen ein neues Produkt. Dann würden wir etwas machen, das nennt sich ein Konzept-Test. Das funktioniert ehrlicherweise so ähnlich wie ein Werbemittel-Pre-Test, nur dass wir keine Werbemittel testen, sondern Ideen. Die Fragen, die man stellt, ist ein bisschen andere und auch die KPIs. Aber am Schluss schmeißt du dann halt auch 3, 4, 50, 70 Ideen rein und guckst, was resoniert am besten mit welcher Zielgruppe. Und meistens das Ergebnis davon, diese 3 Ideen haben sehr viel Potenzial. Idee 1 und 2 passen zu Zielgruppe A und Idee 3 zu Zielgruppe B. Die wollen wir auch primär erreichen. Da sind wir nämlich gerade nicht stark als Marke. Dieser Insight kommt dann oftmals aus so einem Brand Tracking, Brand Health Measurement. Dann geht man da drauf. Was aber in der Realität oft passiert, ist, dass Unternehmen einfach ein neues Produkt machen wollen und gar nicht so wirklich wissen, warum. Das heißt, irgendwann denkt, wir brauchen mal ein neues Produkt. Dann würden wir tatsächlich eher fragen, aber warum denn? Also seht ihr, dass ihr bestimmte Konsumentengruppen gar nicht mehr erreicht? Oder keine Ahnung, wir machen jetzt halt irgendwie Wurst und wir haben jetzt den Insight, immer mehr Leute sind vegetarisch und vegan. Wir haben das Gefühl, wenn wir da unser Portfolio nicht erweitern, verlieren wir irgendwann den Anschluss. Dann steckt da ja trotzdem ein Human Insight irgendwo hinter. Aber manchmal treten wir wirklich 3 Schritte zurück und machen erst diesen strategischen Research auf Zielgruppe und auf Marke, um zu verstehen, wo ist eigentlich gerade das Problem? Weil manchmal ist das Problem von Marken gar nicht im Portfolio, sondern in der Kommunikation. Also Produkt ist geil, Portfolio ist geil, wir haben es nur schlecht kommuniziert und dann musst du gar kein neues Produkt machen. Du musst die Kommunikation umstellen. Ne? Also allein diese Diagnostik, was muss ich eigentlich machen, passiert eigentlich im Schritt vorher. Und dann würden wir auch immer empfehlen, wenn dieser erste Insight fehlt, erstmal einen Schritt zurückgehen, bevor man in die falsche Richtung rennt. Weil neue Produkte zu entwickeln ist so teuer. Dann musst du noch eine SKU managen. Was ist, wenn die niemand gebraucht hat? Und eigentlich hättest du anders kommunizieren müssen. Das weißt du besser vorher.
Okay, so, das heißt, wir haben jetzt die Situation, ich habe gleich noch einen Use Case, den will ich unbedingt mal mit dir durchsprechen. Wir haben jetzt erstmal die Situation, okay, wir sind uns einig, das Produkt hat definitiv einen Markt. Es ist vielleicht auch ein neues Produkt, wo wir einfach sagen, das wird bisher noch nicht bedient. Also das Problem liegt nicht in der Kommunikation. Und wir glauben, wir kennen die Zielgruppe relativ grob. So, was, und damit mit der Information sind wir jetzt bei euch und sagt so, jetzt macht mal hier dieses Marktforschungsding bitte für uns. Also was macht ihr da als nächstes?
Genau, was wir dann machen, ist, dass wir sagen, meistens jetzt kein digitales Produkt, sondern wirklich ein physisches Produkt, ein schönes FMCG-Produkt, so ganz klassisch. Dann benutzen wir eines von unseren Opinion Playbooks. Unterm Strich ist das einfach ein sehr gut validierter Fragebogen, den sich meine Inhouse-Expertin ausgedacht haben, weil als Kunde hast du keine Lust, so einen blöden Fragebogen runterzuschreiben. Das heißt, wir nehmen den, wir passen den vielleicht nochmal an auf die Kategorie, also da gibt es schon Flexibilität, laden dann die Konzepte da rein. Und dann werden automatisch Menschen befragt, die relevant sind. Und das besprechen wir dann natürlich mit dem jeweiligen Unternehmen. Wen rekrutieren wir da? Ist das einfach repräsentativ für die Bevölkerung? Oder brauchen wir KatzenbesitzerInnen? Oder brauchen wir irgendwie Leute, die unbedingt einen EV sich anschaffen wollen? Befragen die. Das läuft dann automatisiert durch. Da haben wir dann den Pool an Befragten, aus dem wir samplen können. Das heißt, wir müssen uns nicht Sorgen machen, wo kommen die Leute jetzt her? Und die Ergebnisse werden dann automatisch und in Echtzeit auf unserer Plattform, wie ich gesagt habe, wir sind auch sehr tech-enabled, direkt dargestellt. Das heißt, die Kunden sehen immer sofort, was kann man antworten rein, sind da sofort dabei. Und wenn wir dann die Leute befragt haben, was dann oftmals einen Tag dauert, je nach Zielgruppe, kann es auch mal nur 2-3 Stunden dauern und kriegen dann sofort die Übersicht. Du, von deinen 4 Ideen ist Idee A wahrscheinlich die beste. Das siehst du dann auch im Dashboard, weil die einfach auf allen KPIs besser performt. Vor allem bei jungen Frauen. Und die wollten wir ja explizit hier einmal ansprechen. Und dann hast du relativ schnell diesen Insight. Und wenn du dann sehr nerdy bist und total Bock auf Daten, kannst du dich immer noch tief in jeden Datenpunkt reinwühlen. Und du kannst meine Research Consultants anrufen und die sprechen mit dir über Signifikanztests. Aber die meisten Leute haben da keinen Bock und keine Zeit für. Und für die reicht dann so der Top-Level-Insight. Konzept A hat hier das allergrößte Potenzial aus den und den Gründen. Beim Schluss brauchst du ja einen Insight, wo du dann drauf handeln kannst und kein 100 Seiten PowerPoint-Dokument, was dir einfach Datenpunkt nach Datenpunkt präsentiert.
Okay. So den Use Case, den ich gerade im Kopf habe, ich schiebe den noch mal ein bisschen nach hinten.
Okay.
Weil, so was du gerade geschildert hast, das führt mich nämlich zu einer Frage, die dann auch wieder relevant wird, nämlich wie viele Menschen muss ich befragen, um dieses schöne Wort signifikant auch ehrlich verwenden zu dürfen?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Signifikanz hat tatsächlich gar nichts mit Stichprobengröße zu tun. Da reden wir über Repräsentativität. Es ist leider komplett Statistik 101. Es tut mir leid, ich will hier auch nichts mansplainen. Aber Leute schmeißen diese Begriffe immer komplett durcheinander. Also das erste Thema ist halt Repräsentativität. Die Leute, die ich befrage, repräsentieren die eigentlich meine KonsumentInnen? Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie die Rügenwalder Mühle bin und ich möchte eine neue vegane Mettwurst validieren, aber ich befrage nur Leute, die absolute Fleischliebhaber sind und auch sagen, vegan ist für mich Abfall, dann kann das niemals meine Zielgruppe repräsentieren. Ne? Oder 1000 Männer können niemals die weibliche Bevölkerung repräsentieren. Ne? Da kommt es eher darauf an, wen befragen wir und wie quotieren wir das? Und dann ist eher die Frage, wie valide sind die Ergebnisse? Und da kommt es dann zur Stichprobengröße. Und da ist so eine gute Hausnummer immer 1000 Personen. Also wenn wir 1000 Personen befragt haben, sind die Ergebnisse schon wirklich sehr reliabel. Das heißt, wenn wir nochmal 1000 andere Leute befragen würden, kämen wahrscheinlich genau die gleichen Ergebnisse raus. Und wenn wir nochmal 1000 andere Leute befragen würden, auch. Das heißt, da ist wenig Varianz in den Daten. Wohingegen, wenn ich nur 40 Leute befrage und dann befrage ich 40 andere, dann sind da Unterschiede von 10, 20 Prozentpunkte in den Daten. Und dann ist es halt sehr, naja, manchmal reicht das schon, aber du hast halt super viel Fehlervarianz da drin. Deswegen sagen wir eigentlich immer, für die meisten Studien sind so 1000 Leute immer ganz gut. Wenn du eine super nischige Zielgruppe befragst, Onkologen, Personen, die irgendwie gerade schwanger sind und in der Schweiz leben, dann reicht meistens auch, ja du, wir sehen alles, Robin. Also es ist jetzt kein wildes Beispiel, ne? Das hatten wir alles schon. Dann reicht meistens auch eine etwas geringere Stichprobe, weil die Population, die du repräsentieren willst, viel, viel kleiner ist. Du willst dann nicht 80 Millionen der Deutschen repräsentieren, sondern die 2 Millionen SchweizerInnen, die gerade schwanger sind.
Ja, ich habe gerade so gewisse Déjà-vus-Studium, wo es halt eben um das Thema sowohl Statistik als auch Marktforschung ging. Da kommen mir gerade ein paar Sachen bekannt vor, aber ich habe sehr weit unten in irgendeiner Schublade.
Es ist halt auch so trocken, ne? Und dann statistische Signifikanz und einfach semantische Signifikanz sind auch mal zwei Sachen. Also es ist wirklich ein Pain. Aber für sowas hast du dann ja ein Institut, das dann Leute, die das gerne machen, das dann auch einfach können und für dich machen. Und du weißt einfach nur, ich gebe das in Auftrag und die werden das schon gut machen und ich muss mir keine Sorgen machen, dass das irgendwie nicht repräsentativ ist oder nicht signifikant. Da kümmern sich dann die ExpertInnen drum.
So, weil ich habe nämlich gerade einen Case, ich habe heute Morgen ein Telefonat gehabt und das war B2B. Also relativ spitze Zielgruppe dann auch und die werden den Firmennamen ändern und werden auch noch parallel neues Produkt auf den Markt bringen.
Oha.
So. Also beziehungsweise halt da ist dann die Frage, machen Sie da eine breitere Zielgruppe oder nehmen Sie die bestehende Zielgruppe, weil die bisherige Zielgruppe sind HR-Verantwortliche in den Unternehmen, die machen halt eben Weiterbildungsangebote. Und die Frage wäre, kann man Apinio so auch wirklich dieses schnelle, dieses ja sehr, sehr hemdsärmelige, sage ich jetzt mal, aber ne, und trotzdem mit Substanz, auch nutzen für solche Cases?
Ja, auf jeden Fall. Also auch B2B-Zielgruppen machen wir häufig. Da hast du dann leider nicht Feldzeiten von dem Tag, sondern wir es über HR-Verantwortliche reden, dann müssen wir vielleicht 6 Tage im Feld bleiben, um einfach genügend zu erreichen, weil davon gibt es halt einfach nicht so viele. Aber der Use Case ist komplett klar. Ne? Wir haben irgendwie ein Rebranding und ein Renaming. Das heißt, wir müssen sowohl Leute rekrutieren, die das jetzige Unternehmen schon kennen und da Kunde sind, aber vor allem auch Leute, die da noch nicht Kunde sind, die das noch nicht kennen, weil primär wollen wir ja Neukunden akquirieren. Wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe des Rebrandings. Ergo müssen wir auch potenzielle Neukunden befragen. Und dann ist das eine Mischung aus einem Naming-Test, aber auch eine Mischung von Distinctive Assets, weil vielleicht kommt raus, der alte Name ist so krass, der ist so wie das Nike-Logo der HR-Plattform. Wenn wir den ändern, verlieren wir unser wichtigstes Marketing-Asset, dann müssen wir uns da vielleicht auch 2-mal überlegen, ob das wirklich so schlau ist oder wir das nicht anders gelöst bekommen. Aber genau, wie ich gesagt habe, es ist halt sehr effizient, ohne dabei die Qualität einzubüßen. Denn was wir effizient hinbekommen haben, sind die ganzen Prozesse. Also in so klassischen Instituten läuft das halt so, da schreibt eine Person manuell in Word den Fragebogen und stimmt den erstmal so 3 Wochen mit dem Kunden ab. Dann wird der Fragebogen meistens nach Rumänien geschickt und irgendwelche armen Menschen in Rumänien programmieren den händisch in irgendeinem Code in eine Plattform ein. Dann wird das an ein anderes Team in Rumänien geschickt, die testen das. Dann geht das an den Kunden. Dann testet der Kunde das. Dann geht das an irgendeine andere Abteilung in Indien und die kümmern sich dann darum, dass die Teilnehmer in die Umfrage kommen. Die Inder schicken dann die Daten wieder an die Rumänen. Die Rumänen charten das dann alles und schicken das dann wieder zurück an irgendeinen Researcher hier in Deutschland, der mit dem Kunden redet. Das ist todesineffizient. Und all diese manuellen Prozesse haben wir abgeschafft. Ich habe kein Team in Rumänien und Indien, wo ich was hinschicken muss. Die Plattform macht das alles. Das heißt, dieser nervige operative Krempel ist einfach automatisiert. Natürlich schon mit menschlichem Input, um das alles auch richtig zu guiden. Aber da helfen AI-Agents natürlich auch massiv. Ne? So Fragebogen und irgendein Tool programmieren, kann jetzt schon AI-Agent machen und du sparst da halt radikal die Zeiten ein, was uns viel mehr Zeit gibt, wirklich den Kunden tief zu beraten und auch tief über Methodiken und Research nachzudenken. Das heißt, Effizienz und Effektivität gehen auch zusammen. Ne? Und das ist auch, wo es hoffentlich jetzt hingeht in der ganzen Branche.
Ja, sehr schön. Wahrscheinlich jetzt, wenn Marktforscher hier zuhören und ihr sagt, boah, das ist ja hier, Moment, wir machen hier keine Marktforschung mehr, wie vor 20 Jahren Gegenrede. Also das läuft mittlerweile auch alles viel effizienter. Gerne bei mir melden, dann können wir einfach mal auch da so ein bisschen den Abgleich machen. Fände ich auch mal extrem spannend. Aber tatsächlich so von früheren Sachen kenne ich es auch. Also ich habe den Prozess im Background, über welche Kontinente das Ganze dann ging, habe ich jetzt so nicht mitgekriegt. Gleichzeitig, ja, klingt es aber euch auf jeden Fall ziemlich schnell. Aber da wollen wir jetzt nicht tiefer noch reingehen, sondern was mich jetzt interessiert, ist auch bei dem Thema B2B hatten wir jetzt gerade. Du hattest vorher gesagt, 1000 Leute Stichprobe, B2B wahrscheinlich schwierig zu erreichen, aber Repräsentativität kriege ich auch dann trotzdem hin.
Genau, also gerade bei B2B ist das ja so, dass die Grundpopulation, die wir abbilden wollen, viel geringer ist. Ne? Also wir wollen ja nicht 80 Millionen Leute in Deutschland repräsentieren, sondern die, ich weiß nicht, wie viele HR-Manager es gibt, das müssen wir mal recherchieren, 1 Million, keine Ahnung, maximal, wahrscheinlich viel weniger, die möchten wir repräsentiert haben und da brauchst du auch deutlich kleinere Stichproben und gerade auch im B2B-Bereich interessiert uns oftmals auch mehr qualitatives Feedback, ne? Also viel so offene Texte, Verbatims von den Leuten, das ist meistens im B2B-Bereich nochmal deutlich spannender.
Okay. Was muss ich an Geld in die Hand nehmen, damit ich irgendwie eine repräsentative Antwort auch bekomme?
Abhängig tatsächlich davon, in welchem Land du befragst, wie viele Leute und so weiter, aber kannst du anfangen bei 3.000 Euro, wenn das super kompliziert ist, komplizierte Zielgruppe, bist du vielleicht bei 8.000 Euro, aber das kommt wirklich komplett drauf an. Auch natürlich abhängig von der Fragestellung. Ne? Also wir haben Projekte, die laufen in 30 Märkten parallel, da werden in jedem Markt 2.000 Leute befragt in einer super nischigen Zielgruppe, super komplexe Auswertung. Das ist natürlich ein ganz anderer Preispunkt, als wenn du sagst, hey, meine 3 Wurstkonzepte will ich in Deutschland einmal kurz gegenvalidieren. Ja, mit der automatisierten Auswertung.
Okay. So, jetzt haben wir diesen strategischen Part uns genauer angeschaut. Wie gehe ich vor, wenn ich ja dieses schnelle Ideen validieren will? Nehmen wir an, ich mache irgendwie neue Package-Design von meiner Bärchenwurst, die jetzt dann vegan und bio ist und will halt eben gucken, muss ich da wirklich Bärchen drauf machen, muss ich glückliche Kinder drauf machen, welche Farbe etc. Also wie gehe ich dann davor?
Genauso, wenn du jetzt wirklich im Produktteam arbeitest, dann kommst du zum Beispiel einfach zu uns und sagst, hallo, hier ist mein Problem. Dann stellen wir dir vielleicht 1-2 Rückfragen, um sicherzustellen, dass wir dein Problem wirklich verstanden zu haben. Und dann kümmern wir uns um alles und du kriegst deinen Insight. Also für uns ist halt extrem wichtig, Marktforschung so hürdelos und barrierefrei wie möglich zu machen. Ich weiß, so Demokratisierung ist immer so ein blödes Buzzword in der Startup-Branche. Ist auch ein nerviges Wort. Aber unterm Strich ist es schon das, ne? Wir wollen halt, dass jeder Zugang zu Insights hat, ohne direkt einen Marktforschungs-PhD gemacht zu haben und aus dem Schritt Repräsentativität und Signifikanz definieren zu können. So, ne? Das heißt, wir versuchen halt die Prozesse so zu gestalten. Du gibst uns dein Problem und wir kümmern uns darum. Wenn du es aber jemanden hast, der wirklich tief in Insights drin ist und auch tiefer im Prozess beteiligt werden will, ist das auch gar kein Problem. Also wenn wir mit Insights Menschen zusammenarbeiten, dann co-kreieren wir diese ganzen Projekte natürlich. Also kommt komplett drauf an, wo du herkommst, was du brauchst.
Also wir haben auch selber jetzt mal ein Projekt mit euch gemacht, was wir veröffentlichen dürfen. Also was jetzt nicht nur Kundencases spezifisch war, sondern der Kollege Henrik Unger hat jetzt sein Buch veröffentlicht zum Thema Videomarketing. Wir haben dann vorher, glaube ich, waren knapp ein bisschen über 1500 Leute, glaube ich, bei euch durchgeschubst durch die Studie und haben mal geguckt, wie ist eigentlich deren Videoplattform-Nutzungsverhalten, also zu welchen Zeiten, welche Plattform nutzen sie eigentlich etc. und so Altersspektrum und so. Wer da Interesse hat, wie so eine Auswertung mal aussieht und dann halt eben auch kommentiert, die packe ich auch in die Shownotes rein. Also wirklich extrem spannend, also für alle, die sich mit Marketing beschäftigen, wer da mal so ein Gefühl für kriegen möchte. Was mich in dem Kontext dann mal auch interessiert hat, es gibt ja auch immer die Studien von den großen Plattformen, also YouTube und Meta machen ja die schönen Brandlift-Studies, die sie dann auch anbieten. Brauche ich eigentlich dann noch ein Marktforschungsinstitut tut oder Anbieter, wenn ich doch eigentlich auf die Studien der Plattform zugreifen kann? Mal eine ketzerische Frage.
Ich finde die nicht ketzerisch, ich finde die absolut valide und ich würde sagen, sie erfüllen einfach unterschiedliche Zwecke. Also ich finde immer, das nennt sich zwar mal Brandlift-Studie bei YouTube und Co., aber mit Brand hat das wirklich wenig zu tun. Was die eigentlich nur machen ist, haben die Leute das irgendwie wahrgenommen? Ist die Werbung irgendwie hängen geblieben? Erinnern die sich daran? Also damit kannst du eigentlich ganz gut validieren. Hat deine Werbung auch die Leute getroffen, die sie treffen sollte? Oder haben die alle weggeklickt oder währenddessen auf ihr Handy gestarrt oder haben die sich was zu essen geholt? Impact auf Marken ist ja eigentlich immer langfristig, ne? Also haben die Leute mentale Verfügbarkeit für deine Marke? Wenn sie in einer relevanten Kaufsituation sind, rufen sie deine Marke ab oder rufen sie den Wettbewerb ab? Sind mit deiner Marke relevante Attribute verbunden, die Treiber und Barrieren für den Kauf sein können? Dazu leistet Werbung ja einen ganz, ganz starken Mehrwert und das kannst du gar nicht in so einer Plattform messen. Das musst du viel langfristiger messen. Und dafür hast du halt diese Brand Health Trackings. Ne? Wenn wir jetzt also sagen, wir haben festgestellt, als Marke, wir müssen A, viel mehr mit so Attributen rund um vegan, bio wahrgenommen werden. Das ist ein wichtiger Kauftreiber oder eine Barriere für viele Leute. Und wir müssen viel mehr für so ein Category Entry Point, ist ein toller Snack für Kinder wahrgenommen werden. Und da kommunizieren wir auf diesen Themen, wollen wir natürlich Uplifts sehen auf diesen KPIs und das kann so eine Brandlift-Studie von den Plattformen gar nicht gewährleisten. Das heißt, ich würde sagen, es sind beides gute Steuerungstools, das eine deutlich kurzfristiger, das andere langfristiger und haben beide einen Mehrwert. Ja, so ein bisschen the long and short of it, ne? Die Brandlift-Studie von Plattformen ist the short of it und dein Brand-Tracking mit der Marktforschung ist the long of it. So.
Sehr schön. Okay, guter Punkt zum Abgleich, weil ich meine, die Plattformen pushen da sehr stark, aber es ist halt auch immer dann sehr plattformspezifisch und nicht für den Gesamtunternehmenskontext auch immer unbedingt relevant.
Genau, und ich habe also als Marktforscherin so ein bisschen methodische Probleme damit. Also du siehst das ja selber, wenn du irgendwie YouTube guckst oder bei TikTok bist und dann wird da so eine Umfrage eingeblendet und du willst aber eigentlich dein YouTube-Video anschauen und dann ist da sogar noch so ein Timer, dann klickst du einfach irgendwas an, damit endlich diese scheiß Umfrage weggeht. Das ist jetzt nicht so die optimale valide Testsituation. Ich glaube, das könnte man deutlich eleganter lösen, als immer als Vorblender von Videos, die Leute eigentlich sehen wollen. Aber das eher methodisch.
Ja, makes sense. Ich hatte jetzt schon gesagt, die Studie, die wir zum Thema Videonutzung haben, also kann man entweder Henriks Buch für kaufen oder einfach mal in die Shownotes klicken. Habt ihr weitere Studien, die ihr teilen könnt, weitere Projekte, wo man einfach mal ein Gefühl dafür kriegen kann, wie kann man damit umgehen und vor allen Dingen, wo kann ich vielleicht auch als Marketer irgendwie was Spannendes draus lernen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann natürlich leider nicht über die Kundenprojekte sprechen, die wir machen. Da sind meistens die spannendsten Insights drin. Aber wir von Opinion machen natürlich auch permanent Studien nebenbei und ein paar Sachen, die wir in der letzten Zeit gemacht haben, ist dieses ganze Thema so Nachhaltigkeit, wie wichtig ist das eigentlich im Kauf? Weil wenn du die Leute explizit fragst, dann immer so, ja, ist mir total wichtig, das muss hier vegan und bio und regional sein. Aber vielleicht lügen die Leute sich ja an die Tasche und da können wir dann etwas kompliziertere Methodiken benutzen, die etwas impliziter messen und sehen dann, die Leute behaupten das zwar immer, aber eigentlich treibt das den Kauf gar nicht. Das heißt, wenn Marken optimieren wollen, so traurig es auch ist, sind diese ganzen nachhaltigen Faktoren wahrscheinlich nicht der erste Hebel, an dem man arbeiten sollte. Also würde ich dieser Intention Behavior Gap. Was in letzter Zeit auch Spannendes gemacht haben, war jetzt rund um die Wahlen im Februar, haben ja ganz viele Marken ihr Logo geändert und ihren Claim, um zur Wahl aufzurufen. Zum Teil auch etwas konservativere Unternehmen, die sich vielleicht sonst nicht so stark politisch laut machen. Und dann haben wir eine ganz spannende Begleitstudie gemacht, um zu gucken, wie wirkt sich das eigentlich auf die Leute aus, wenn jetzt irgendwie Katjes Edding, die Deutsche Bank, Porsche alle irgendwie zur Wahl aufrufen. Und was mich persönlich überrascht hat, ist, dass es für die allermeisten Leute tatsächlich positiv ist und die das auch von Marken erwarten. Die Gruppe, die da am meisten Reaktanz so hatte, sind WählerInnen der AfD. Aber selbst unter AfD-WählerInnen fanden mehr Leute das gut, als Leute, dass das schlecht fanden. Und das haben wir auch lange diskutiert, dass es schon Marken zeigt, ihr könnt schon lauter kommunizieren zu gesellschaftlichen Themen, ohne dass ihr da starke negative Effekte habt. Es hat wahrscheinlich sogar positive Effekte für die meisten Brands. Das ist auch mal, so Sachen machen wir auch mal nebenbei. Das war ein ganz cooler Insight.
Mhm. Also die Studien, also sowohl Nachhaltigkeit als auch, sag ich mal, Wahlstudien, die kann man auch in die Shownotes packen.
Ja, die können wir in die Shownotes packen. Ist auch immer bei uns auf unseren ganzen Blogs, bei unserem LinkedIn. Wir spielen ja natürlich auch viel öffentlich. Ja, das sind immer ganz coole Themen.
Ja, also für mich als Marketer sind Studien auch in erster Linie immer direkt ein Vehikel. Also wenn ich nicht gerade irgendwie Produktentscheidungen auf der Basis treffen will, sondern das ist ja auch PR-Gold, kann man ja so sagen. Und PR ist ja auch zeitlos, also auch online bei LinkedIn-Studien funktionieren immer. So, wenn ich jetzt eine Studienauftrag gebe und da auch so diese Intention habe, ich will möglichst viel Sichtbarkeit, ich will Berichterstattung in den Medien darüber haben, ich will Backlinks sogar aufbauen aus alter SEO-Perspektive. Was rätst du da mir als Marketer?
Genau, also wenn du die Studie wirklich für PR nutzen willst, dann muss natürlich eine geile Headline bei rumkommen. Ne? Das heißt, was wir dann machen, ist wirklich so ein paar Hypothesen aufstellen. Was denken wir denn? Was könnte rauskommen, was wirklich interessant ist? Und dann kreieren wir einen Fragebogen, der ist meistens dann sehr, sehr lang, ne, um verschiedene Sachen abzufangen, und befragen dann an der Stelle 1500 Leute repräsentativ für Deutschland, weil PR-Teams sind ja meistens so sehr breitenrelevant, und gehen dann zusammen durch die Daten und überlegen uns, was haben wir jetzt hier Spannendes erfahren? Und manchmal ist es halt so, ne, du stellst den Leuten 30 Fragen, weil wir hatten 30 Hypothesen. Zwei davon sind krass spannend. Daraus machst du dann halt eine Headline. Ne? Das ist jetzt wirklich nicht, wo du die ganze Studie verwertest. Aber meistens ist es in der Durchführung relativ simpel, weil wir da keine komplizierte Methodik brauchen, keine komplizierte Zielgruppe. Wir müssen nur uns am Anfang schon klar machen, was braucht es eigentlich, damit was PR-seitig fliegt. Und das ist halt eine sehr saubere Quotierung, nennt sich das immer, dass die Studie auch repräsentativ ist. Relativ große Stichprobengröße und einfach schon eine Idee, was könnten denn spannende Headlines sein. Was wir natürlich nicht machen können, ist Daten faken. Also da ist von meiner Integrität als Forscherin irgendwo gefragt. Aber wir können natürlich schon vorausplanen, was sind unsere Hypothesen, was könnte Spannendes rauskommen am Schluss.
Ja, okay. Also das ging gerade so, die Tendenz hatte ich jetzt vom Bauchgefühl her so, okay, wie lenken wir denn die Studie, damit die Antworten rauskommen, die unsere Hypothese bestätigen?
Nee, das machen wir natürlich nicht.
Ah, schade.
Nee, das, ganz im Ernst, du kannst jede Statistik so oder so repräsentieren. Man kann mit jeder Statistik gut lügen. Aber wir können uns natürlich schon überlegen, okay, was denken wir denn? Können wir irgendwie so diesen coolen Spagat aufmachen, so, ja, alle Leute sagen, Nachhaltigkeit ist krass wichtig, aber wahrscheinlich hintenrum ist es das dann doch nicht und die ganzen Vegetarier essen doch alle betrunken nachts ihren Fleischdöner. Wie kann man, ne, das ist dann so eine Beobachtung, die man vielleicht macht, so eine qualitative in seinem Privatleben, wie kann man das geil in eine Studie gießen, um das entweder zu bestätigen oder halt zu falsifizieren?
Okay, also insofern, aber sich im Vorfeld so die Gedanken dazu machen, was wäre eigentlich eine coole Aussage, die wir treffen können und dann zu validieren, ob man die bekommt und nicht hinbiegen, dass man sie bekommt.
Ja, genau. Aber du meistens, wenn du so eine Idee hast für ein PR-Piece, dann steckt da ja irgendwas hinter. Also du hast irgendeine Beobachtung gemacht in deinem Umfeld, du hast irgendwas gelesen, du siehst irgendwelche Trends. Das kommt ja nicht von irgendwoher. Man hat ja meistens schon so implizite Forschungsfragen und Hypothesen, die wir dann eher explizieren und in den Fragebogen gießen.
Okay. Gehen wir ein bisschen zu den Do's and Don'ts. Also was sind so typische Fehler, die gemacht werden, sodass entweder halt eben keine repräsentativen Ergebnisse rauskommen oder ich, also mit den Ergebnissen, die mir nichtssagend sind, oder ich sogar dann irgendwie falsche Ergebnisse rausbekomme. Was sind so typische Fehler?
Ja, also wirklich ein sehr großer Fehler passiert immer, bei wen befragen wir einfach? Also dass man sich da irgendwie keine Gedanken drüber macht. Zum Beispiel, was ich ganz oft sehe, ist, dass Leute oder Marken immer nur Menschen befragen wollen, die die Marke schon kaufen oder kennen. Aber wenn man da an Markenwachstum denkt, ist das ja nicht so sinnvoll. Wir müssen ja neue Kunden rekrutieren primär. Und wenn wir dann nur Leute befragen, die schon Kunde sind, dann können wir niemals was über die Wünsche und Bedürfnisse der Neukunden lernen. Also immer gucken, wie breit können wir das eigentlich fassen? Wer ist wirklich relevant? Passt das wirklich zu unserer Marke? Also wirklich die Zusammenstellung der Befragten ist immer ein großer Painpoint. Und dann, wenn es wirklich zur Befragung kommt, das passiert aber eigentlich eher, wenn die Leute DIY-Marktforschung machen und halt nicht mit einem Institut, welchem auch immer, reden, ist, dass die Fragen einfach falsch gestellt werden. Also super suggestive Fragen, so hey, du findest doch auch Verpackungsdesign A besser als B oder ja, nein. Ne? Oder einfach fragen, ist dir Nachhaltigkeit wichtig? Ja, nein. Dann sagen alle Leute ja und du stellst deine Strategie auf Nachhaltigkeit um. Sondern dass man da einmal schaut, was ist da methodisch am saubersten. Und dafür hast du halt ExpertInnen, dafür hast du die Institute, die genau wissen, hey, bei so einem Thema wie Nachhaltigkeit, das muss eine implizite Treiberanalyse sein. Die setzen wir so und so auf, damit man da nicht in die falsche Richtung rennt. Und auch dann beim Interpretieren der Ergebnisse, dass man sich auch immer vor Augen führt, was bedeutet das jetzt eigentlich? So 63% wählen Konzept A. Ist das jetzt gut? Ist das jetzt schlecht? Was bedeutet das eigentlich für uns? Und dass man da sich auch leiten lässt von ExpertInnen, von Benchmarks und nicht einfach alles at face value nimmt. Und deswegen in diesem Prozess kann echt an super vielen Schnittstellen was schief gehen. Und ich sehe das ganz, ganz oft, wenn Unternehmen sich an so DIY-Marktforschung versuchen, also einfach eine Lizenz haben für ein Survey-Tool, weiß ich nicht, SurveyMonkey, Qualtrics, was auch immer, und dann selber irgendwas da reinhacken, ist es halt oftmals Garbage in, Garbage out. Aus Versehen. Und da ist dann schon noch der große Mehrwert, mit ExpertInnen zu sprechen, die dann halt in der Agentur und in den Instituten sitzen.
Ja, gerade kam mir ein Gedanke, den ich mache jetzt seit über 20 Jahren Marketing, der Klassiker so im Bereich Analyse von Kampagnenergebnissen, so dieses, ja, wie sagt man so schön, Correlation does not imply causation, ist wahrscheinlich was auch in deinem Alltag häufiger vorkommt.
Das dauernd, und ich sitze ja auch in der Effi-Jury, ne, und wir lesen da ja auch immer die ganzen Cases und kriegen da ja auch dauernd Marktforschungsergebnisse vorgelegt, die irgendwo hergekommen sind. Wir sind dann auch immer so, ja, das sieht jetzt super aus, aber hat die Marke nicht parallel auch krasse Promotionen gefahren und das ist wahrscheinlich die Ursache für einen Uplift in Sales und gar nicht diese eine Kampagne, die nur bei einem Instagram-Influencer lief. Genau, man kann sich das immer schon schön zurechtlügen.
Okay, also das heißt Interpretation von Ergebnissen gefährlich, sagen wir mal so.
Gefährlich, und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass man sich in einer Company auf klare KPIs einigt, auf die man reportet. Und es müssen auch alle die gleiche Sprache sprechen, nicht nur das Marketing, sondern auch vor allem das C-Level, aber auch das Produktteam, dass wir zum Beispiel sagen, wenn es um die Marke geht, ist irgendeine Form von mentaler Verfügbarkeit der Marke wichtig, ob das jetzt eine Brand Awareness Score oder einen Mental Market Share Score, kann man sich dann immer noch überlegen, aber dass wir alle die gleiche Sprache sprechen und sagen, so messen wir eigentlich den Wert unserer Marke, und das weiß das Marketing, das weiß die Geschäftsführung, das weiß Produkt, damit wir auch langfristig sehen, geht der Markenwert hoch oder nicht, ne? Und dafür ist es halt dann auch wichtig, dass man die Ergebnisse sauber interpretieren kann, weil wir uns einfach nur die paar KPIs angucken und genau wissen, wie interpretieren wir die, wie lesen wir die und was machen wir damit.
So, und ein Punkt, der mir in dem ganzen Kontext auch mal so hochkommt, ist das Thema Buyer-Personas. So, das heißt, bei der Definition von Zielgruppen, mit wem wollen wir da eigentlich sprechen? Du hast jetzt auch gerade gesagt, typischer Fehler, wir befragen einfach alle unsere Fans und dann kriegen wir tolle Ergebnisse. Kann man machen, ist nicht zielführend. Generell, also wir arbeiten viel mit Buyer-Personas, wenn es um Content-Erstellung geht, weil man einfach irgendwie eine Person vor Augen hat. Inwieweit helfen die beim Thema Marktforschung und inwieweit sagst du als Forscherin, naja, eigentlich so richtig gut sind die nicht?
Ich finde, es kommt darauf an, ob du an B2B verkaufst oder ob du an den Endkonsumenten verkaufst, weil wenn du so zum Beispiel, wie wir bei Apinio auch, an andere Unternehmen verkaufen, ergeben Buyer-Personas schon Sinn, weil es sind häufig bestimmte Rollen in bestimmten Unternehmen, die dann sich sehr ähnlich sind. Wenn wir jetzt aber irgendeine Produkte verkaufen, Bärchenwurst, Schokoriegel, Autos, wirklich so an den Endkunden, da finde ich Personas oftmals nicht so sinnvoll. Also ich persönlich, vielleicht zu meinem Hintergrund, ich war mal Sozialpsychologin, das heißt, ich komme so aus der akademischen Forschung, wie man Leute versteht, und ich sterbe immer 1000 Tode, wenn mir eine Persona vorgelegt wird. Die ist geil für so Kreative, weil dann haben die so eine Idee, wohin die arbeiten sollen. Aber eine Persona kannst du nicht targetieren. Du kannst nicht zu Google Ad Manager gehen und sagen, hallo, das ist meine Persona, der Paul Performer. Bitte meine Werbung zeigt die nur dem. Das geht halt nicht. Ne? Und oftmals ist es auch viel zu nischig, viel zu sehr auf Alter, Geschlecht, Einkommen getrimmt, was meistens keine guten Prädiktoren für Kauf sind. Das heißt, wie wir das Thema angehen, ist, dass wir Zielgruppen primär psychografisch segmentieren, mit einem demografischen Overlay. Das hat viel mehr Vorhersagekraft, das hat viel mehr Tiefe. Du kannst dich tatsächlich viel besser targetieren, sowohl online als auch bei TV. Das heißt, du hast eine holistische Zielgruppe, die funktioniert für Strategie, die funktioniert für Kreation oder die funktioniert auch für Media-Targeting. Und so müsste es ja eigentlich sein. Deswegen bin ich nicht so ein Fan von Personas, wenn man wirklich breit targetiert, breit kommuniziert. Da gibt es deutlich bessere Methodiken, das auseinanderzufummeln mit den Zielgruppen.
Okay, ja, kann ich absolut nachvollziehen. Und insbesondere im B2B-Bereich, wir sehen halt eben, es hilft total, wenn es halt eben darum geht, auch da geht es ja auch oft um Rollenkontext im Unternehmen. Und da hilft es extrem, einfach sich so eine Vorstellung davon zu machen, unabhängig davon, wie ticken die Leute eigentlich persönlich.
Total, total. Ich meine, wir gucken uns das natürlich auch in Vipinio. Verkaufen wir jetzt an einen Marketingmanager in einem KMU oder verkaufen wir an irgendwie Global VP Insights in einem der weltgrößten Enterprises? Die haben ganz andere Probleme, ganz andere Feindbilder, ganz andere Standings, ganz andere Budgets und da musst du natürlich drauf eingehen. Da gibt es total Sinn, aber wenn wir eine große Marke sind und einfach an Milliarden von Leuten verkaufen across the globe, dann ergibt das nicht so viel Sinn.
Okay, und das führt mich jetzt gerade noch zu einer Frage. Ich nutze das jetzt einfach mal schamlos aus, dass ich hier eine Marktforscherin sitzen habe. Und zwar war ich vor kurzem in einem Vortrag, da ging es wieder um die Gen Z. Und die Gen Z wird aus meiner Sicht, das ist jetzt mein persönliches Empfinden, extrem über einen Kamm geschert und die sind so. Wo ich mir denke, nee, das ist eigentlich nur eine Altersgruppe in erster Linie. Und in dieser Altersgruppe gibt es Leute, die sind von ihrer, sag ich mal, Lebenseinstellung her genauso wie ein 50-Jähriger oder wie ein 70-Jähriger. Und so, dieses alle über einen Kamm scheren und die sind alle so und so und so und die haben das Verhalten und so ticken die. Glaube ich nicht, weil ich meine, die haben die gleiche DNA wie alle Generationen davor. Wir haben doch irgendwie haben uns die letzten paar tausend Jahre jetzt nicht massiv verändert, was den Grundbaustein angeht. Und irgendwie fremdel ich mit dieser sehr starken Kategorisierung bei dieser Altersgruppe.
Ja, du hast komplett recht, du sprichst mir da aus der Seele. Generationenmodelle sind komplett irrsinnig. Also es gibt keinerlei wissenschaftliche Evidenz, dass die irgendwas bringen. Vielleicht können wir das auch nicht schon auspacken. Es gibt da so einen richtig geilen Blogartikel, der ist nicht von uns, ne? der ist von einer Drittperson, die das wirklich krass zeigen, wo die sich einmal Gen Zler angucken, also Leute irgendwie zwischen 16 bis 27 sind die ja jetzt gerade, und Leute, die Orangensaft kaufen. Und Leute, die Orangensaft kaufen, sind deutlich homogener und sich ähnlicher als Gen Z. Also, weil Leute, die O-Saft kaufen, die haben halt dann alle irgendwie einen ähnlichen Lebensstil, die haben ähnliche Treiber und Motive, die sie halt in die O-Saft-Kategorie treiben, als die Gen Z, die so krass heterogen ist in dem, was sie mögen, in den Einstellungen, die sie haben. Ich meine, du siehst das ja auch schon im Wahlverhalten. Also auch diese Gruppe, die wählt auch alles irgendwie Kraut und Rüben. Und es ist nicht so, dass sie alle grün wählen und das war's. Ne? Deswegen, ich finde Generationssegmentierung auch immer ganz, ganz schlimm. Würde ich auch nie empfehlen. Und auch immer diese Idee, dass ich bin 27 und bin Gen Z und dann werde ich plötzlich 28, bin nicht mehr Gen Z und ich ändere komplett meine Persönlichkeit. Ich ändere komplett, wie ich schreibe, plötzlich benutze ich Emojis wieder und mache irgendwie mein Herz so und nicht mehr mit den Fingern. Also das ist komplett bescheuert. Würde ich auch nicht empfehlen, auf diese Segmentierungsart runterzubrechen.
Wunderbar, danke dafür. Diese Studie unbedingt muss ich in die Shownotes packen. Ich freue mich darüber.
Ja, ich finde das. Ist ein guter Read, weil die Person, die das geschrieben hat, ist auch sehr, sehr wütend, aber trotzdem sehr wissenschaftlich fundiert. Das ist, kann man gut mal runterlesen, diesen Blogartikel. Ich finde, da passt das mega gut zusammen.
Wir hatten auch das Thema Nachhaltigkeit vorhin mit der Johanna Gollenhofer, die hat das 60%-Potenzial geschrieben. Extrem lesenswert, wenn es um Nachhaltigkeit und Marketing geht, weil sie ist halt eben auch Uni St. Gallen, sehr wissenschaftlich fundiert. Und mit der hatte ich ein Gespräch, hatte sie auch erwähnt, halt die Boomer-Generation kauft deutlich nachhaltiger als die Gen Z. Hat ja aber auch im Hintergrund, sie haben einfach dann die Kohle nachhaltiger zu kaufen. Und deswegen diese Pauschalisierung wieder ist völlig daneben.
Und was ich super spannend finde, ist, wir gucken uns natürlich auch so die Gründe und Motive an, aus denen jetzt jemand Bio kauft oder vegetarisch kauft. Und auch da gibt es kein gemeinsames Motiv, sondern ist auch wieder in der Persönlichkeit begründet. Es gibt zum Beispiel diese Menschen, die sehr durch Status getrieben sind im Leben. Das heißt, Marken, die kaufen, Kategorien, die konsumieren, sind dafür da, um ihnen selber so ein Gefühl von Status und Kontrolle zu geben. Und natürlich Bio zu kaufen oder manchmal auch sogar vegetarisch zu sein, ist eine gewisse Exklusivität. Nicht jeder kann das, nicht jeder macht das. Das heißt, es gibt diese absoluten Statusmenschen. Und das sind auch die ersten, die, wenn niemand zuguckt, doch Fleisch dann essen. Ne? Dann gibt es die Leute, die machen das, weil die so ein komplettes Anschlussmotiv haben. Also da ist dann immer ganz viel Empathie mit den Mitmenschen, Empathie mit den Tieren, Empathie mit der Umwelt und die haben so eine komplett emotionale, es fühlt sich einfach falsch an, nicht Bio zu kaufen. Ne? das heißt, zwei Leute kaufen Bio und die Motive dahinter sind komplett unterschiedlich. Deswegen kann es auch wirklich nicht über einen Kamm scheren, sondern muss ich wirklich angucken, was treibt die Leute eigentlich zu einer bestimmten Kategorie, zu einem bestimmten Produkt, womit wir wieder bei psychografischen Zielgruppen wären.
Sehr schön. Ich fasse mal zusammen, was ich mitgenommen habe. Also, mit Luise Leitsch, Director Research von Apinio, habe ich über das Thema Marktforschung, wie können wir Marktforschung für Marketing nutzen, gesprochen. Und wir haben zwei Kategorien, die wir nehmen können grundsätzlich. Das eine erstmal auf der strategischen Ebene. Das heißt, ich kann Marktforschung nutzen, um, sag mal, meine Hebel für Wachstum zu finden. Das heißt, so dieses Thema Brand Health, wie sieht der Markt eigentlich aus? Also da Potenziale zu finden, wo kann ich Produkte platzieren, wo kann ich vielleicht neue Zielgruppen aktivieren, wo kann ich halt eben dann einfach halt eben auch für mich den Weg als auf einer strategischen Ebene das Unternehmen weiter nach vorne bringen und auf der Basis dann Marketingentscheidungen zu treffen. Und wir können auf eine kleinere Ebene gehen und schnelle kleine Tests machen, wie zum Beispiel das Verpackungsdesign, meine Out-of-Home-Kampagne, also überall da, wo ich jetzt nicht live AB-Tests machen kann, wie bei Google Ads oder Social Ads. So, diese beiden Kategorien habe ich in erster Linie. Also der erste Teil, der strategische, und das ist der kompliziertere. Das heißt, hier muss ich erstmal gucken, was ist die Ausgangssituation? Wer ist die Zielgruppe? Weiß die überhaupt, dass es solche Produkte wie meines geben sollte? Hat die überhaupt einen Bedarf?
Genau.
So kann ich die Zielgruppe irgendwie kategorisieren? Kann ich sie irgendwie erreichen? Vielleicht brauche ich ja gar kein neues Produkt, sondern muss nur besser kommunizieren, was meine bestehenden Produkte kennen können. So, und wenn ich das alles mal für mich sortiert habe, wird ein Fragebogen erstellt, wird halt geguckt, wo kann ich die Zielgruppe erreichen? Und dann wird es rausgeschickt, der Fragebogen, oder jetzt über Apinio dann, über die App, dann entsprechend an die passenden Menschen. Hier bitte immer darauf achten, Repräsentativität und Signifikanz. Das heißt, ich muss repräsentativen Querschnitt haben, also nicht nur meine Fans zum Beispiel befragen oder nicht nur meine Feinde, sondern halt eine gute Mischung aus der Zielgruppe und auch eine signifikante Anzahl an Menschen dann auch erreichen. Was das genau ist, einfach nochmal nachhören oder einfach Luise nochmal fragen. Das ist jetzt zu nerdy, marktforschungstechnisch.
Dafür gibt es ja auch ExpertInnen, die genau dafür Jobs haben, das so zu tun. Ne?
Sehr gut. Das Ganze ist im B2B und B2C möglich. B2C natürlich dann deutlich breiter, B2B wieder wesentlich spitzer. Kostenpunkt haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen. Ab 3.000 Euro geht das Ganze los, je nachdem, wie komplex das ganze Verfahren ist, wie groß die Zielgruppe, wie schwer erreichbar. Und davon hängt auch ab, wie lange das dauert. Bei schnellen kleinen Tests mit einer, sag ich mal, sehr breiten Zielgruppe kann das Ergebnis dann ist am nächsten Tag da. Ansonsten kann es halt auch mal ein paar Tage länger dauern. So geht man dann vor bei den großen Themen, bei den kleineren Tests halt eben auch nicht viel anders. Nur halt eben, sag ich mal, es ist auf einem viel, viel höheren Detailgrad. Die wichtige Voraussetzung dafür ist halt eben auch, dass wir gucken können, was will ich eigentlich erreichen? So, also das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Also so im Vorfeld, wenn ich mir so einen Fragebogen überlege, was ist eigentlich meine Zielsetzung? Also dass ich mir im Vorfeld überlege, was sollen eigentlich Aussagen auch sein, die ich verifiziert haben will? Insbesondere dann, wenn du die Studie nicht zum Beispiel nutzen willst, um halt das Design deiner Bärchenwurst neu zu machen, sondern wenn du halt die Ergebnisse nutzen willst, um zum Beispiel auch einen kleinen PR-Erfolg damit einzufahren, dann ist es wichtig, die Fragestellung halt eben auch entsprechend so vorzubereiten, dass du auch plakative Aussagen dann vielleicht daraus treffen kannst, ohne natürlich das Ganze unbedingt in diese Richtung zu lenken, womit wir dann halt auch zu den Do's and Don'ts kommen vom Thema Marktforschung. Wichtig ist halt im Vorfeld sich zu überlegen, wen befrage ich, also hier entsprechend auch die Repräsentativität sicherzustellen. Suggestive Fragen zu vermeiden, sowas wie, dir ist doch Nachhaltigkeit auch wichtig, oder? Keine gute Frage, weil die Antwort wird dich nicht unbedingt weiterbringen, nur damit du irgendwie eine geile PR-Headline hast, sondern wirklich so Fragen zu stellen, dass man auch aussagekräftige Ergebnisse dann auch bekommt. Nächster wichtiger Punkt bei den Do's and Don'ts ist die Interpretation der Ergebnisse. Nur weil da eine Korrelation zu sehen ist, heißt das nicht, dass auch eine Kausalität dann da ist. Also da vorsichtig mit umgehen, wenn du da keine Ahnung von hast, hol Menschen mit dazu, die davon Ahnung haben, weil ich kenne es seit 20 Jahren aus dem Marketing, es wird halt zu viel interpretiert ohne Substanz. So, mache ich mich selber von auch nicht frei, ich sehe Ergebnisse, schaue drauf und habe schon meine Ableitung getroffen, ohne es im Detail zu hinterfragen, also da wirklich sehr, sehr vorsichtig dann auch sein. Auch was hatten wir dann noch am Ende kurz besprochen, auch was plakative Aussagen über bestimmte Altersgruppen angeht. Also die Gen Z ist nicht die Gen Z, sondern es ist einfach nur eine Altersgruppe, aber es ist keine homogene Gruppe. Wie war es? Die Gruppe der Orangensafttrinker ist deutlich homogener als die Gen Z. Also deswegen bitte da nicht in diese Falle tappen. Sie verhalten sich vielleicht ein bisschen anders, aber ansonsten sind sie genauso wie die Boomer davor. So ungefähr. Wir haben auch einen kleinen Exkurs zum Thema Buyer-Personas gemacht. Im B2C-Bereich schwierig, oft nicht zielführend damit zu arbeiten, im B2B-Bereich insbesondere, wenn man sich so ein Buying Center anschaut und da die einzelnen Personen drin gruppieren will, um halt eben auch deren Herausforderungen gezielt anzusprechen, da macht es total Sinn, da halt eben dann auch in solchen Kategorien zu denken. Wir packen mehrere Studien in die Shownotes auch mit rein, also einmal zum Thema Videonutzung, da haben wir ein paar spannende Erkenntnisse, zum Thema Nachhaltigkeit spannende Erkenntnisse und, was ich auch sehr interessant finde, wie sich das wie wahlbezogene Verhaltensweisen von Unternehmen von den Wählerinnen und Wählern wahrgenommen wird und welche Auswirkungen das halt eben auf ihre Wahrnehmung der Marke hat. Also long story short, Marktforschung kann eine sehr, sehr gute Basis sein, um darauf basierend unternehmerische und auch marketingbezogene Entscheidungen zu treffen. Also unternehmerische Entscheidungen, führe ich ein neues Produkt ein? Auch für welche Zielgruppe ist das geeignet? Wie kann auch das Naming dann sein, wo wir dann schon Richtung Marketing kommen? Aber halt eben auch, wie muss das Design von der Verpackung sein? Wie kann meine Out-of-Home-Werbung, wie kann ich dann Pre-Test machen etc.? Ob du das mit einem klassischen Marktforschungsinstitut machst, wo Luise fast kein gutes Haar, wie sagt man, dran gelassen hat. Anyway, da ist sie ein bisschen biased, würde ich sagen.
Wir machen das schon gut. Es dauert halt nur super lange. Ne? Time to Insight dauert einfach ewig. Wenn man sich das antun will, gerne. Ne?
Das meinte ich mit biased. Oder mit Opinion. Anyway, schaut es euch auf jeden Fall an. Wir haben einige Kunden, die da sehr gerne mitarbeiten. Und mit Opinio, und wir haben es auch selber schon eingesetzt und bin sehr happy, insbesondere über die Geschwindigkeit und die leichte Zugänglichkeit der Ergebnisse. Also Link dazu in den Shownotes und Detailfragen dann dazu gerne an Luise. Ihren Link zum LinkedIn-Profil packe ich auch mit in die Shownotes rein. So, was habe ich jetzt noch an wichtigen Punkten vergessen? Das war jetzt ein bisschen hinterher gesprungen.
Robert, ich glaube, du hast alles super zusammengefasst. Also mir hat da jetzt gerade gar nichts gefehlt.
Dann ist ja gut. Wunderbar. So, dann, liebe Luise, vielen, vielen Dank für die Einblicke und auch deine Meinung, die dann meine Einschätzung zur Gen Z bestätigt hat. Das hat mir auch insbesondere große Freude gemacht.
Ja, das Thema ist super leidig. Also ich finde es sehr gut, dass du das genauso siehst wie ich.
Sehr schön. Dann sind wir uns da einig. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du hast jetzt das große Vergnügen, dich vor allen Dingen mit den Links in den Shownotes auseinanderzusetzen. Wenn Fragen dazu sind, einfach auf Luise zugehen und ansonsten natürlich nicht vergessen, diesen Podcast mit 5 Sternen zu bewerten, eine schöne Kommentierung dazu auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform zu hinterlassen. Und dann, wenn das alles so funktioniert, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Und in diesem Sinne sage ich tschüss.
Tschüss.